Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Pile of Fame Casts, wo wir Spiele besprechen, die in unserer riesigen Sammlung liegen, die noch immer wieder größer wird, und entscheiden, ob man jetzt zwei davon rausziehen kann, um sie zu spielen oder um sie wegzuwerfen. Und wir sind der geschätzte Kollege Rainer Siegel. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo Markus.
Und ich bin Markus Richter und wir beide spielen Videospiele immer mehr. Und das Thema des heutigen Tages ist
Cyberpunk. Es gibt ja da ein kleines Spiel, was irgendwann mal rauskommen wird heuer. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Darum geht's allerdings diesmal eigentlich überhaupt nicht, sondern es geht um zwei kleine Spiele. Eigentlich sind kleine Spiele, oder? Kann man sagen? Kleine Spiele aus der Vergangenheit, die wir in unserem riesigen, riesigen, absurd großen, verwinkelten, labyrinthischen Archiv ausgegraben haben. Also ich habe es in meiner Steam-Bibliothek ausgegraben. Weiß nicht, bist du in den Keller gegangen extra, um alles abzustauben und hervorzuholen? Oder?
Ich habe extra den alten Dampfmaschinencomputer angeworfen und mein Brain-Interface an die Steckverbindung gestöpselt, um dieses Spiel herauszufinden. Aber sag mal, Rainer, bevor wir über die Spiele sprechen, was heute übrigens sehr spannend wird, weil wir bei beiden Spielen jetzt zum Anfang des Podcasts noch nicht wissen, wird das wirklich eine Empfehlung oder kann man die sozusagen in den Cyber-Terror-Höllenschlund treten?
Wir müssen uns selbst überzeugen.
Wir müssen uns selbst überzeugen. Ich hab vorhin noch eine Frage. Wenn man Cyberpunk sagt, also ich habe ein sehr klares Bild davon, das ich aber nicht so klar verbalisieren kann. Man kann natürlich immer sagen, ja, Blade Runner halt. Aber was ist, also du auch als der Geisteswissenschaftler von uns beiden, was ist Cyberpunk eigentlich? Kann man das klar definieren?
Ja, es gibt natürlich Definitionen, aber das wahrscheinlich am einfachsten ist es, wenn man es zeitlich eingrenzt. Cyberpunk war und ist immer noch, zumindest sind es die Nachläufer, eine literarische Subrichtung von Science Fiction. Und zwar hat sich die in den Anfang der 80er Jahre herausgebildet. Und zwar war es eine Science Fiction, die also nicht so sehr auf Weltraum und Außerirdische und tolle, supergeile Technik irgendwie und unsere glorreiche Zukunft in den Sternen konzentriert, sondern sich eher ja auf die nicht so tolle dystopische nahe Zukunft, auch nicht in den Sternen, sondern eher in den überfüllten Großstädten unter der Herrschaft von multinationalen Konzernen konzentriert. Also alles genauso, wie es jetzt tatsächlich ist. Und William Gibson ist da natürlich der ganz große Name. Der hat uns ja auch das wunderschöne Wort Cyberspace überhaupt beschert. Er hat in, glaube ich, es war wirklich tatsächlich in Neuromancer oder in Burning Chrome, einen von den zweien, wo William Gibson, dieser US-Science-Fiction-Autor, Anfang der 80er Jahre vorhergesehen hat, kann man sagen, dass es irgendwann einmal später ein weltumfassendes Netzwerk von miteinander verbundenen Computern geben wird, in dem wir uns bewegen.
Tja. Apropos, wenn ihr die Neuromancer-Trilogie noch nicht gelesen habt, tut es. Ich habe das auch erst sehr spät getan, also vor 3 oder 4 Jahren, und das lohnt sich immer noch und es ist wirklich erschreckend, wie viel davon stimmt. Und folgt William Gibson auf Twitter. Sehr cooler Typ, also abgesehen davon, dass er gute Science Fiction schreibt. The Great Dismal, genau. Aber Cyberpunk, man kann vielleicht noch sagen, also es ist eine Welt, in der Geschichten auch erzählt werden, und es gibt eigentlich so ein paar Eckpunkte, die überall gleich sind. Das eine ist eben, wie du schon gesagt hast, Nationalstaaten mehr oder weniger aufgelöst, Konzerne beherrschen das Leben. Und das andere ist, es ist eigentlich in den meisten Geschichten auch so, dass Technik und Körper verschmelzen.
Also der Transhumanismus, wichtiges Stichwort.
Genau, das ja. Die Cyberware, also die Technik, die im Körper angebaut ist, das passiert halt auch irgendwie. Und tatsächlich, und da kommt das Blade Runner-eske, diese Wolkenkratzer-Neon-Atmosphäre, die ist eigentlich, also 80er Jahre Science Fiction im Visuellen, die ist tatsächlich auch immer da. Also wenn man jetzt Cloudpunk guckt, ein aktuelles Cyberpunk-Spiel, dann ist auch genau das die Ästhetik, die immer da am Start ist.
Ja, das Interessante daran ist ja, dass ja Cyberpunk inzwischen so 40 Jahre nach Entstehung eigentlich eher zur Ästhetik geworden ist, und alles, was Cyberpunk ausgesagt hat, hat sich in gewisser Weise ja ins reale Leben übertragen, kann man fast sagen. Das heißt, heute ist Cyberpunk ein bisschen auch mit diesem Revival der 80er Jahre Ästhetik verbunden. Das ganz viele Chrom, Neon, ja, Blade Runner hast du ganz am Anfang genannt. Blade Runner ist witzigerweise ein Film und eine Ästhetik, die eigentlich der ganzen literarischen Cyberpunk-Welle vorausgegangen ist. Das heißt, da war Ridley Scott tatsächlich seiner Zeit voraus, zumindest ästhetisch. Und ja, die meisten Cyberpunk-Spiele heutzutage sind eigentlich, kann man sagen, ja, dreckige Science-Fiction mit ein bisschen 80er-Jahre-Synths dahinter, könnte man sagen.
Genau, so aus dem Genre haben wir uns zwei ausgesucht, jetzt genug sozusagen der pädagogischen Einführung, zwei ausgesucht, die auch tatsächlich sehr gut auf dieses letzte Ding passen, was wir gerade besprochen haben, also die eher die Ästhetik sind und weniger eine ausführliche Geschichte vordergründig erzählen. Das kann man zumindest sagen.
Vordergründig.
Es sind beides mehr oder weniger Actionspiele. Also eine würde ich sagen, ist ein Actionspiel, das andere ist ein Strategiespiel. Ich habe heute mitgebracht Satellite Rain und Rainer.
Ich habe mitgebracht Brigador und zwar die Up-Armored Edition, aber es gibt sowieso noch mehr die Up-Armored Edition zu kaufen von Brigador. Ja, das ist ein Spiel, das aussieht wie ein Twin-Stick-Shooter, aber überhaupt keiner ist.
Ich glaube, wir können
geht schon los mit den Missverständnissen.
Ja, also erklär doch mal, was es ist, weil wenn man sich Brigador anguckt, also einen ersten Blick, dann sieht man, okay, da stapft ein Battlemech, was auch ein Science-Fiction-Szenario ist, aber ein ganz anderes, durch Städte und zerstampft diese und schießt. Warum? Was ist Brigador und warum ist es Cyberpunk?
Ja, das Interessante dran, man könnte wirklich damit anfangen zu sagen, die Geschichte von Brigador ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das fängt schon tatsächlich bei der Geschichte an, denn das ist natürlich wirklich, wie du gesagt hast, eigentlich eine Mech-Story. Das heißt, es geht um riesige Kampfroboter, auch die Cyberpunk-ähnliche oder Cyberpunk-ästhetische Städte in Schutt und Asche legen. Das ist das eine. Wenn man ein bisschen Brigador spielt, kommt man ganz schnell drauf, dass die Hintergrundgeschichte wirklich, ich würde fast sagen, es ist ein bisschen wie in Dark Souls. Wirklich, es ist wie in Dark Souls, dass die Hintergrundgeschichte einem dann doch um die Ecke reinkommt mit ganz viel bösem, gut geschriebenem Cyberpunk. Und zwar verteilt auf Missionsbeschreibungen, verteilt auf Gegenstands- und Gefährtbeschreibungen. Man kann in diesem Spiel mit der Ingame-Währung, die man sich erschießt und erkämpft, nicht nur neue Mechs kaufen, sondern auch Lore und Intel. Das ist wirklich ein witziger Bereich. Das heißt, man kann sich die Hintergrundgeschichte dazu kaufen in einem größeren Ausmaß und es ist es auch wert, denn das ist eine ziemlich böse Cyberpunk-Dystopie. Auf einem fremden Planeten, ich erzähle ganz kurz die Hintergrundgeschichte, der seit Jahrzehnten abgeschnitten ist von der restlichen menschlichen erforschten Welt. Da wird plötzlich der große Anführer, der Great Leader, getötet und wir sind mittendrin in einer Revolution, die quasi diese ganze Zivilisation aufbricht für die Welt draußen. Ich sag's einmal relativ neutral und objektiv. In Wirklichkeit stecken natürlich die bösen Corporations dahinter, die endlich auch dieses letzte Backwater da irgendwie in ihr großes, riesiges Imperium einverleiben wollen. Das klingt ein bisschen wie Star Wars, ist aber eigentlich eher Star Wars via, ja, William Gibson, man muss es so sagen.
Also ich fand das ganz interessant, weil das schon am Anfang relativ schnell kippt. Also ich habe, das ist ja dein Spiel, ich habe nur kurz reingeguckt, aber sozusagen das erste Ding ist ja, der böse Herrscher hat den Planeten abgeschnitten und die Anti-Raumschiff-Kanonen zeigen in den Himmel und deswegen kann uns niemand helfen. Und dann ist aber schon, ja, genau, in den Tutorial-Missionen ist so, wow, du machst Dinge echt sehr gut kaputt. Das werden wir zu Unterhaltungszwecken als Video aufbewahren. Und man denkt sich so, was bitte ist hier los?
Ja, es ist sehr seltsam, weil es wirklich ein paar Sachen ganz furchtbar falsch macht, meiner Ansicht nach. Hugh Monahan, das ist der Autor dieses Spiels oder der Entwickler, der hat ja berühmterweise damals, als sein Spiel nach, glaube ich, 6 oder 7 Jahren Entwicklung rauskam, auf Twitter darüber geklagt, dass er jetzt da 7 Jahre seines Lebens investiert hat und das Echo am Anfang eigentlich weniger als 0 war. Das heißt, ich glaube, er hat irgendwie Zahlen gepostet, dass er 50 Stück verkauft hat oder ähnlich oder okay, ganz wenig jedenfalls. Und er ist mit seiner traurigen Geschichte dann zu Gamasutra gegangen, also zu diesem Industrieblog und hat überall rundum Interviews gegeben über the failure of indie development. Aber Qualität hat sich durchgesetzt. Also das Spiel hat wirklich als Geheimtipp die Runde gemacht eine Zeit lang. Es gab eben dann die erwähnte Up-Armored Edition. Das heißt, es ist jahrelang dran weiter produziert worden und verfeinert worden und es ist, glaube ich, inzwischen auch ein kommerzieller Erfolg geworden, kann man sagen. Zu Recht. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, was das Gameplay ist, wenn ich darf, Herr Richter. Darf ich kurz, oder? Hast du noch eine Frage?
Also nochmal eingehend auf diese Geschichte, dachte ich gerade so, so ein bisschen zynisch gesagt, ist selbst schuld, weil das Spiel ist halt wirklich was ganz anderes, als es sich verkauft. Na, weil wenn man das sieht, wenn man die Ästhetik sieht, wenn man den Trailer sieht, würde man denken, das ist so ein Cyberpunk-Ding, da wird auch irgendwie eine geile Story erzählt. Und letztlich ist es, das habe ich, ich weiß gar nicht in welchem Review gelesen, so eine Art Geometry Wars in 3D.
Oh nein, das würde ich so nicht sagen. Nein, es ist wirklich, wie gesagt, das mit den Missverständnissen war durchaus ernst gemeint, denn ganz am Anfang, die Up-Armored Edition ist ja schon quasi die verbesserte Version. Die Version, die damals rausgekommen ist, die hatte ein Tutorial, Markus, ich lüge nicht. Im Tutorial hatte man das Gefühl, man spielt ein Amiga-Spiel, weil da war die Grafik wirklich tatsächlich runtergeschraubt auf die Grafik ist ja wirklich sehr hübsch, wenn man sich's ansieht, so auf Screenshots und bewegt. Mhm. Es ist wirklich eine Matchbox-Welt, eine Cyberpunk-Matchbox-Großstadt-Welt. Die Macs selber sind eigentlich Hochhaus hoch, aber die Hochhäuser sind eben auch nur wenige Zentimeter auf dem Bildschirm hoch.
Man stapft über eine Modelleisenbahnplatte.
Man hat eine wirklich nette Miniaturwelt, die wirklich spektakulär aussieht, auch in Beleuchtung, aber in der ersten Stunde des tatsächlichen Spiels sah man davon nix. Oh. Das war wirklich ein großer Fail. Ich glaube, das hat auch damit zu tun gehabt, dass das war auch einer der Gründe, warum das Spiel damals anfänglich wahrscheinlich so völlig sang- und klanglos untergegangen ist. Aber eben, wenn man in den Missionen, wenn man in der Stadt ist, man kann sich anfangs zu Beginn der Mission immer aussuchen, mit welchem Gefährt man sich hineinbegibt. Entweder ein riesiger oder ein kleiner Mech oder ein Panzer oder ein Agraf, das ist ein Luftkissenfahrzeug, also das schwebt auf so einem Antigravitationsfeld. Und dann kann man eigentlich in den Missionen tun, was man will. Also es ist nicht Open World, sondern es sind abgeschlossene Bereiche, wie eben der ganze Planet in so Districts abgeschlossen ist. Und darin lässt sich alles zerstören. Man steuert es ein bisschen wie einen Twin-Stick-Shooter, das heißt, man steuert mit der Tastatur ja, die Bewegung und mit der Maus steuert man quasi die Geschütze. Das ist, die steuern sich ein bisschen unterschiedlich, die Mechs, die Tanks und die Agrafs. Aber prinzipiell ist es das vom Spielmechanischen. Nur, wenn man es wie einen Twin-Stick-Shooter spielt und sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen 85-Tonnen-Mech und ich stürme jetzt hier hinein und lege alles in Schutt und Asche, dann ist man in ungefähr 20 Sekunden ein riesiger Haufen Altmetall, weil Brigador ist schweinisch schwer.
Es ist so eine Art Puzzlespiel letztlich, ne? Also weil es fängt an mit, du hast hier bei zwei Geschützvarianten auf deinen Macs, also mit linke Maustaste ein Geschütz, rechte Maustaste ein anderes Geschütz und mittlere Mausbutton als Special-Fähigkeit. Und am Anfang ist es so, yeah, destroy everything. Und dann wird das aber doch letztlich, also ist fast schon witzig, dass es in Echtzeit abläuft, weil es hat sowas wie von einem Puzzle, oder? Jedes Level ist so ein Puzzle, wo man rausfinden muss, okay, wie bringe ich jetzt die Gegneransammlung am besten um die Ecke?
Es ist ein sehr stressiges Puzzle auf jeden Fall, weil nämlich durch die totale Zerstörbarkeit der gesamten Umgebung hat man natürlich auch interessante taktische Möglichkeiten. Je nachdem, ob man jetzt einen ganz kleinen, wendigen Mech steuert, der zum Beispiel sich tarnen kann, das sind die Zusatzausrüstungen, die man sich nehmen kann, oder aber eben ein 50 Meter hohes Riesenschlachtschiff, das die halbe Nachbarschaft in Grund und Boden verwüsten kann. Man kann es spielen, wie man will. Das ist recht interessant dran. Es hat auch nämlich eine recht seltsame Missionsstruktur. Das heißt, es gibt die Kampagne, die kann man spielen. Und gleichzeitig gibt es den Freelance-Modus, den kann man auch spielen. Und es ist tatsächlich so, dass man immer zwischen Kampagne und den Freelance-Missionen wechseln muss, um überhaupt das ganze Spiel zu sehen. Das heißt, in den Missionen der Kampagne lernt man ein bisschen die Mechs kennen, man kriegt und die anderen Gefährte, man kriegt unterschiedliche Piloten zur Verfügung gestellt, man kriegt unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, es wird einem ein bisschen das Spiel gezeigt. In den Freelance-Missionen kann man sich vom Piloten, den man kaufen kann, bis zum Gefährt, das man kaufen kann, bis zur Bewaffnung und Sonderbewaffnung alles zusammenstellen, wie man will. Und man stellt sich so eigentlich auch die Herausforderung zusammen. Denn wenn man mit einem kleinen, getarnten, schnellen Mech durch einen Level voller riesiger Panzer und anderer Mechs läuft, dann ist das fast schon ein Stealth-Puzzle-Spiel. Wenn man mit einem riesigen Treehouse, heißt einer der größten Mechs, der da so ein mehrstöckiger Panzer, wenn man mit diesem mehrstöckigen Panzer durch die Wohngebiete rattert, ja, dann ist es eigentlich eher so eine Übung in alles platt machen. Beides macht Spaß. Es ist beides nicht wirklich einfach, denn sogar die schwersten Multitonnen sind relativ leicht zerstört. Das heißt, man muss immer aufpassen, was man tut. Ich habe mal gelesen, ich habe es nicht gespielt, aber es erinnert viele an den Klassiker Desert Strike.
Mhm. Hast du den gespielt? Genau, das habe ich auch gehört.
Das war so ein Panzerspiel.
Das hatte ich nicht, aber es hat mich an was anderes erinnert. Es gab, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, es gab also damals, wirklich in grauer Vorzeit, da hieß es Apache einfach, also wo man einen Kampfhubschrauber sozusagen gespielt hat und der durch die Wüsten flog und da halt irgendwie Dinge abgeschossen hat. Daran hat mich das auch schon sozusagen ein bisschen erinnert. Und mich hat das tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Ich bin ja, aber das liegt vielleicht daran, dass ich faul bin, ne? Also, weil wir haben ja als Thema Cyberpunk. So, hast du gesagt, ich nehme Brigador. Und dann habe ich gesehen, okay, Mac-Spiel, da wird schon irgendwie sowas drinstecken. Und Cyberpunk ist ja für mich, also, vielleicht bin ich da auch, ne, du hast ja gesagt, momentan nur Ästhetik, auch der alte Mann, aber im Sinne, ich finde ja, Cyberpunk ist, das hat immer auch eine Geschichte oder zumindest sozusagen einen World Worldbuilding, das sich durch die Geschichte zieht und sehr spannend ist und es erlebbar macht in einer Art und Weise. Und das kann meinetwegen nur sein, dass man durch diese Neonstädte geht und sozusagen so ein bisschen Cyberpunk-Gefühl hat. Und das hat sich für mich überhaupt gar nicht dargestellt. Also weil einerseits ist das halt eben diese Miniaturwelt, die man guckt die einmal an oder am Anfang an und dann sieht die halt sehr schön aus und es ist irgendwie ganz witzig gemacht. Aber durch das Gameplay ist es für mich sozusagen, verschwindet das total schnell in der Abstraktion. Also ich kann aus jemand, der sozusagen 7 Jahre an dem Spiel gebastelt hat, total gut nachvollziehen, warum man es auf einmal für eine gute Idee hält, die Grafik zu abstrahieren. Weil letztlich geht's nur darum zu sehen, okay, da sozusagen, also das Große ist meine Killbox, da sind die Killer, ich bin sozusagen der es irgendwie so machen muss. Und dann, klar gibt es diese Texte, aber so Spiele, die sagen, wir erzählen die Geschichte über den Missionstext, das ist, also ich bin da, ich denke nee, das will ich nicht, das ist mir langweilig und das ist so, und deswegen wäre meine Vermutung, das ist vielleicht ein Spiel, in das man sich gut rein vertiefen kann, wenn man halt Bock hat auf dieses Echtzeitstrategie-Puzzle. Aber als Cyberpunk-Spiel ist es eher egal.
Ja, das war ein bisschen der Grund, warum ich eben auch so, du hast zum Anfang gesagt, dass wir uns beide, also ich bin mir auf jeden Fall unsicher gewesen, ob es diesmal ein Spiel wird für den Pile of Fame oder ob man es nicht verstauben lassen darf. Ich will es jetzt nicht ganz vorwegnehmen, aber was sich ein bisschen geändert hat seit diesen Zweifeln ist, dass ich wirklich, ich habe gelernt zu würdigen, was da rundum in diesem Gesamtpaket, das Brigador anscheinend ja auch ist, was da noch alles drinnen ist, nämlich, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, es hat einen großartigen Soundtrack, das klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber es gibt diesen Soundtrack wirklich separat zu kaufen, es ist ein wirklich zum Niederknien schöner Synthwave-Soundtrack, den man sich wirklich absolut ohne irgendein Problem, ohne Videospieler zu sein, ohne irgendwas einfach auch nebenbei anhorchen kann. Es ist wirklich ein wunderbar ästhetisches, schönes Stück Cyberpunk-Musik einfach. Dann, da wird es ein bisschen seltsamer, es gibt dazu einen Roman. Der Roman, den habe ich auch gelesen in Vorbereitung, ja, kein Opfer zu groß, der ist jetzt nicht so lang. Der ist wirklich toll, weil er eigentlich sehr viel von dem wirklich verdeutlicht und also in Worte umsetzt, was sonst, wenn man nur das Spiel spielt, eigentlich verloren geht. Und es gibt zu diesem Roman auch ein Audiobook, alles ist dabei bei der Up Armored Edition. Und das ist eben das. Das Spiel ist tatsächlich mehr als nur das, was du jetzt bemängelt hast, als zu wenig. Nämlich, wenn es wirklich nur diese Einzelmissionen wären, in denen man da halt als Mech oder Panzer oder sonst was durch die Gegend stapft und alles in Schutt und Asche legt, das ist ja schon recht spaßig. Es ist herausfordernd und es schaut auch wirklich hübsch aus. Aber du hast recht, das ist nicht recht viel. Der Punkt ist eben der, dass sich rund um diesen Gameplay-Kern wirklich, es türmt sich da eine wirklich wunderbar mit Liebe gemachte und absurd detaillierte Welt und Lore auf, die man aber überhaupt nicht bemerken muss. Das war auch der Vergleich mit Dark Souls vorher. Wenn du die Lore nicht kaufst, wenn du die ganzen Texte nicht liest, dann bleibt da ein, ja, nett spielbarer, schwerer, wunderhübscher Miniaturzerstörungsbaukasten. Wenn du das andere auch mit in den Blick fasst, dann ist es wirklich ein kleines Cyberpunk-Epos, in dem man hin und wieder auch spielt.
Naja, also ich würde sagen, dann abschließend meine Eindrücke zu dem, was du gerade gesagt hast, zusammenfassen, aber du wolltest ja nicht vorwegnehmen, deswegen sprechen wir jetzt erstmal über das andere Spiel, würde ich sagen.
Genau, so machen wir es.
Satellite Rain. Wenn man Satellite Rain sagt, muss man erstmal sagen Syndicate.
Eindeutig.
Da weiß ich gar nicht sozusagen, ob der geneigten HörerInnenschaft das ein Begriff ist. Syndicate ist für mich was sehr Nostalgisches, denn es ist das erste Computerspiel, das ich alleine durchgespielt habe. Also ohne Walkthrough, ohne Cheats, sondern wirklich von Anfang bis Ende durchgespielt. Und mir ist bis heute gar nicht klar, wie das geklappt hat, weil ich habe es nochmal probiert und das ist wirklich unfassbar schwer. Ich habe anscheinend einfach sozusagen da am Anfang ein paar Dinge sehr richtig gemacht und bin wirklich in einem glatten Run durch. Und Syndicate ist damals, also das muss in den frühen 90ern gewesen sein, Cyberpunk das Spiel gewesen und war ein echter Strategiespiel. Das heißt, man hatte eine Weltkarte.
Peter Molyneux.
Bitte was?
Peter Molyneux sollte man auch
erwähnen. Peter Molyneux, Bullfrog, genau, ein Bullfrog-Game, ja. Peter Molyneux. Eine Weltkarte, da gab es einzelne Städte, die jeweils einem Level entsprachen und dann hatte man so eine Vier-Mann-Mannschaft von Cyborgs und da musste man halt irgendwelche Aufträge erfüllen, also letztlich Dinge klauen, Leute umbringen oder der Überzeugungsstrahl. Es gibt dort sozusagen, es gab eine Technologie, wie man andere Menschen hacken und somit übernehmen kann. Und dann war auch eine weit verbreitete Strategie, dass man eigentlich nicht sich auf Waffengewalt verstärkt, sondern einfach alle haben so starke Überzeugungsstrahlen, dass man so eine Rotte von Menschen um sich rum gesammelt hat und damit alles plattgewalzt hat. Und das war tatsächlich, das hatte überhaupt keine Geschichte. Außer eben dieses, man ist selber Teil eines Konzerns, man spielt gegen andere Konzerne oder man kämpft gegen andere Konzerne und es wurde null Story erzählt. Es ist nach einer erfolgreichen Mission war immer so ein gerendertes GIF quasi von einer Stadtansicht, wo ein Luftschiff oben drüber fliegt, wo drauf steht in so einem Laufband Welcome to the Dawning of a New Empire. Das weiß ich noch so genau, weil wenn man die letzte Mission gespielt hat, dann ist exakt nur das passiert, sonst nichts. Ja, also null
ein
Geschichte.
Trauma hat sich eingeprägt.
Null Geschichte, aber sehr geile Stimmung. Also die Städte waren, das sieht heute, das ist nicht gut gealtert grafisch, das sind Amiga-Zeiten gewesen. Aber das war damals unfassbar gut und stimmungsvoll. Alleine das Droning in dem Sound, was immer als Unterlage war, war total großartig. Das war also der eine Teil des Spiels. Der andere Teil war, man musste sozusagen Dinge erforschen, um seine Cyborgs mächtiger zu machen. Und Satellite Rain, also es gab nochmal ein Syndicate 2 oder sowas ähnliches, das wurde auch auf Konsolen übersetzt. Es gab dann in den frühen Nuller mal einen Shooter, der fürchterlich war, der Syndicate hieß. Und Satellite Rain ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber im Prinzip die Reimagination dieses Syndicate-Spiels, das kann man so sagen. Und es wurde sozusagen, so wurde es versprochen und verkauft und das stimmt auch tatsächlich.
Das hat sich ja auf Kickstarter mit diesem Versprechen finanziert, ja, wenn ich mich nicht täusche, ja, oder?
Und es hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, wenn man Syndicate, wenn man sozusagen darauf gewartet hat, dass Syndicate das neue Spiel jetzt rauskommt, dann ist man damit richtig gut bedient. Das ist also dieses Echtzeitstrategie. Man hat vier Leute, die haben verschiedene Fähigkeiten. Also bei Syndicate konnte man wirklich alle gleich ausstatten. Hier gibt es wirklich Zuschreibungen. Es gibt einen Soldaten, einen Unterstützer, einen Eindringling, also einen Rogue sozusagen, einen Diebscharakter und einen Hacker. Und die kann man auch Dinge erforschen, also Waffen und Cyberware und rennt dann durch sozusagen diese Stadt. Was sie anders gemacht haben und wo ich mir nicht so ganz, das ist sozusagen Vorteil und Nachteil gleichzeitig, ist, das ist nicht mehr eine Karte, wo man ein einzelnes Level raussucht und so ein Puzzle hat. Also es ist nicht Brigador, es ist nicht Syndicate Brigador, sondern ist sozusagen neu, sondern es gibt eine große Stadt und diese Stadt ist Open World. Theoretisch kannst du sofort überall hin. Praktisch ist es so organisiert, die Stadt ist in Distrikte unterteilt und du musst dir Zugangsbeschränkungen erspielen, sonst wirst du eh erschossen. Und in den Distrikten wiederum gibt es kleinere Firmensitze, die in die man einbrechen muss sozusagen. Dann arbeitet man sich vor. Also das ist zwar eine offene Stadt, aber es gibt den linearen Verlauf, dass du in einem Distrikt alle Sidequests machst, um dann ins nächste zu kommen und dann irgendwann die Res-Tech zu übernehmen. Das ist die Geschichte. Irgendjemand hat rausgefunden, wie man unsterblich wird, indem man sein Bewusstsein übertreibt in Technologie. Und das will man sozusagen für sich beanspruchen. Das ist Satellite Rain. Hast du es ausprobiert auch?
Ich habe es damals gespielt. Ich habe es rezensiert auch. Ich finde, es ist halt wirklich, es ist, die Ästhetik ist wirklich so toll. Es schaut einfach wirklich wunderbar aus. Ich sage oft, es ist bei diesen Spielen so die große Klassiker Reimaginen, wenn man so sagt, also diese, ein neues Bild davon, die sehen jetzt so aus, wie wir damals geglaubt haben, dass die Originale aussehen.
Ja, genau.
Es war für mich in den 90er Jahren, ja, das Spiel war großartig. Also Syndicate, ich habe es wirklich sehr viel gespielt auch. Mir ist nicht aufgefallen, dass die Grafik wirklich graue Matschkacke eigentlich ist, wenn man es genau nimmt. Wenn man es heute ansieht, dann hat man wirklich keine andere Wahl, als zu sagen, ja, die inneren Werte sind auch wichtig. Ne? Ja. Aber wirklich, Satellite Rain sieht wirklich wunderbar toll aus. Das hat es mit Brigador auch gemeinsam. Es ist auch eine Puppenwelt. Man sieht auch wirklich kleinste Details. Es ist natürlich in einem anderen Maßstab als Brigador. Der Maßstab ist noch größer. Also bei Brigador ist alles noch winziger. Bei Satellite Rain sind die Figuren halt so auf Menschengröße.
Es ist ja nicht genau dasselbe Spiel, aber trotzdem würde ich sagen, Satellite Rain sieht besser aus als Brigador.
Das ist Geschmackssache. Es ist wirklich anders.
Es bringt mich eher in
das viel mehr ins Detail geht.
Es bringt mich eher in die Cyberpunk-Welt. Also es macht mich eher vorstellen zu können, wie wäre es, durch diese Stadt zu laufen.
Ja, aber wie hast du denn jetzt das vorher schon angesprochen, dass es ein Vorteil und ein Nachteil ist, dass das eine Open World ist? Ich kann mich nämlich erinnern, dass mir das, ich wollte es damals mehr spielen und mir war es dann nach irgendeiner Zeit einfach zu mühsam, die mich damit mit einem Trupp von 4 Typen, die ich immer wieder einsammeln und getrennt also, koordinieren musste, durch diese riesige Stadt zu schleichen.
Genau, also das die eine Sache ist, man hat tatsächlich das Gefühl, man will durch diese Stadt laufen, weil das so schön passt. Und da bricht das Spiel quasi seine eigene visuelle Erzählweise, weil überall in diese Stadt sind sozusagen Satelliten-Uplinks verteilt. Und in die kann man sich teleportieren. Da musst du auch nicht hingehen, sondern du kannst auf der Karte den anklicken und kannst sagen, bitte alle hierher teleportieren. Und das ist dann praktischer, aber das bricht natürlich total mit diesem, ich gehe mit 4 Trenchcoat-Leuten durch die Cyberpunk-Stadt. Und das andere ist so ein bisschen, das Problem ist, die haben diese Technologie außer Kraft gesetzt, wenn du in diese Firmengelände einbrichst, dann sind das Sperrzonen sozusagen. Und da drin kannst du nicht speichern und auch nicht teleportieren. Das ist natürlich für die Herausforderung total sinnvoll, das macht es aber sehr schwer. Und warum das wiederum so ist, liegt an der Game-Mechanik, die zumindest am Anfang, ich weiß nicht, wie es sozusagen im Endgame ist, da bin ich weder damals noch heute hingekommen, nicht so gut ausbalanciert, dass es Sinn macht, weil es gibt ja diese 4 Rollen und es gibt auch verteilt über die Maps hast du also Türschalter, die du überbrücken kannst mit dem Soldaten oder hacken kannst mit dem Hacker oder die Stromzuleitung ausschalten mit irgendjemand. Und das wirkt also vom Setup so, eigentlich sind diese Sperrgebiete, also würde man dann denken, auch ein Puzzle, wo es nur darum geht, die 4 Figuren möglichst clever zu verteilen. Also der Eindringling kann über ein Stahlseil reinrutschen in so ein Gelände, schaltet dort ein Ding aus und dann kann der andere diese so, also das ist wirklich wie so ein Stealth-Game eigentlich funktioniert. Und das ist aber nur angedacht. Das klappt nicht wirklich, sondern es läuft früher oder später auf die gewaltsame Auseinandersetzung heraus. Und das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr Shadowrun, das Pen-and-Paper-Rollenspiel kennt, das ist halt in einer Cyberpunk-Welt, wo es dann auch noch Magie gibt. Und das war auch so in den Runden, die ich gespielt habe, man findet sich immer total clever und macht einen elaborierten Plan, aber letztlich kommt es immer zum Shootout. Und auch das ist so ein Moment, der die Stimmung dann wieder kaputt macht. Und dann kommt noch dazu, das ist also, du hast so einen elaborierten Plan und der scheitert dann an irgendeiner Kleinigkeit, die man nicht vorhersehen kann. Dann kann man sagen, ja, aber so wäre es im echten Leben auch. Ja, es macht trotzdem den Spielfluss ein bisschen kaputt. Und dann kannst du, wenn du im Sperrgebiet bist, kannst du auch nicht abspeichern. Das ist also, da ist es wirklich wie Syndicate. Sie haben die offene Stadt gemacht, aber das Level, sozusagen die Idee von Syndicate übernommen. Wenn du in einem Level bist, musst du das schaffen. Sonst musst du nochmal von vorne anfangen. Und das führt dann halt dazu, dass du einen Level mehrfach versuchen musst. Und weil du immer wieder an anderen Punkten scheiterst, weil das eben tatsächlich nicht so designt ist, dass es gut funktioniert, wirklich über Micromanagement das alles zu machen, das ist zumindest mein Erleben, gehst du von Mal zu Mal aggressiver rein. Also es ist immer häufig, also dann nehme ich halt die Maschinenpistole, dann scheiße ich halt drauf, dass die Mächte, wie ich beim ersten Mal sehen, dann schieße ich die Kameras halt aus, statt sie zu hacken. Und das ist auch sowas, ne? Also man kann die Kameras zum Beispiel ausschalten, dann sind die aber nach einer bestimmten Zeit wieder an. Oder man kann die Kamera ausschießen, das führt dazu, dass ein Wächter kommt und nach der Kamera guckt. Und das Spielbalancing ist aber nicht so, also eigentlich würde man sagen, wenn das ganz gut gemacht ist, Kamera ausschießen ist eine schlechte Idee, weil du dann immer in Gefecht kommst, dass du nicht gewinnen kannst. Deswegen wirst du lieber hacken und in Kauf nehmen, dass der Timer abläuft. Das ist aber nicht so, sondern mit einem Scharfschützengewehr die Kamera ausschießen und dann den Wächter ermeucheln, der kommt, ist viel sinnvoller von der Spieleffizienzperspektive her, als sich mit dem Hacken abzugeben. Und das ist schade, weil es halt eben diesen Fokus dann doch auf die Waffengewalt legt.
Eine Frage habe ich jetzt bei mir, ist schon wirklich Jahre her, eben dass ich es gespielt habe. Wie ist es denn, die einzelnen Missionen? Ich kann mich noch erinnern, dass man eben, um wo einzudringen, wie du gesagt hast, man wirft sich über die Zipline, über die riesige Mauer, öffnet eine Tür und dann ist man drinnen. Gibt es denn, es ist ein Open-World-Spiel. Open-World-Spiele, ob man es mag oder nicht, haben zumindest einen großen Vorteil oder zumindest in der Theorie den großen Vorteil, dass man ja machen kann, was man will. Sprich, dass es möglicherweise mehrere Wege gibt, die zum Ziel führen. Kann man denn in dem Zusammenhang in Satellite Rain auf verschiedene Weisen zum Ziel kommen. Sprich, muss man jetzt wirklich sich mit der Zipline reinwerfen und kann drinnen dann entweder die Kamera ausschießen oder hacken? Oder gibt es andere Wege, da reinzukommen? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Du hast also meistens mehrere Wege, so 2 bis 3-ish, würde ich sagen. Also du hast halt oft den, also du hast immer die Wahl, irgendwie blanke Gewalt vorne rein. Du hast meistens mindestens einen Seiteneingang oder 2 und es gibt sozusagen verschiedene Dinge. Das eine ist, du kannst also über diese Stahlseile, über die Stromleitung, wo du einem reinrutschen kannst, dann gibt es Lüftungsschächte, auch das ist ein Skill, den man erst lernen muss, dann kannst du darüber rein. Und es gibt in jeder Mission immer auch die Möglichkeit, Informationen zu kaufen oder Informationen zu kaufen, wer was weiß, und dann dahin zu gehen, dann kriegt man vielleicht sozusagen für einen Hintereingang einen Schlüssel, eine Schlüsselkarte, und kann dann damit rein. Das geht schon. Also das ist tatsächlich nicht so, dass es einen ganz linearen Weg durchgibt. Es ist tatsächlich eher so, dass du die Mission mehr oder weniger abarbeitest. Also du hast immer so die Wahl in einem Distrikt, was machst du zuerst? Aber es wird dann auch dadurch vorgegeben, dass die halt immer schwerer werden. Das heißt, sozusagen eine natürliche Progression, dass es sinnvoll ist, dass deine Charaktere mächtiger sind. Und das andere ist, die meisten Fähigkeiten sind in 4 bis 5 Skill-Level unterteilt. Und das Türschloss, wenn das halt Stufe 4 ist, dann kommst du da halt nicht rein, wenn du kein Hacking 4 hast, und dann musst du halt sozusagen warten. Es ist nicht wirklich Grinding, sondern es fühlt sich dann so an, dann mache ich halt das Erste. Also fühlt sich schon, wenn man sich darauf einlässt und das sozusagen ein bisschen mitdenkt in seinem eigenen Kopf als Aufgabe gibt, kann man schon machen, ja, die Crew macht jetzt erstmal das eine und dann das andere. So, das ist das.
Apropos Crew, du hast ja immer 4 Personen, die du steuerst. Man kann es auch Multiplayer Koop spielen, hast du das ausprobiert? Nee. Weil ich glaube, das wäre wieder was anderes. Weil was mich auch abgeschreckt hat dran, war tatsächlich, ich habe immer schon mit mir selbst genug zu tun, wenn ich dann noch 3 andere Hanseln irgendwo hin lenken muss, dann wird's wirklich so wie mit einem ganzen Haufen Tellern jonglieren. Also Mikromanagement schön und gut, aber puh.
Das stelle ich mir cool vor. Ich glaube aber, die Meta-Arbeit, die man dann macht, nimmt einen großen Teil des Spiels ein. Also ich glaube, wenn man das spielt mit dem Ziel, dann genau dieses Mikromanagement zu schaffen, dann läuft es, glaube ich, darauf hinaus, dass du relativ lange zusammensitzt, um einen elaborierten Plan zu machen, um dann in einer konzertierten Aktion reinzugehen. Das kann Spaß machen, aber das ist halt sehr weit entfernt von, ich gehe mal online, guck, welche random Dudes da sind und versuche das dann irgendwie, das ist halt kein Shooter. Das ist eine interessante Idee, das würde ich tatsächlich gerne nochmal ausprobieren, aber dann eher als so eine Art Rollenspielrunde. Ne? Also ich glaube, da müsste man sich Zeit nehmen, das Spiel kennenlernen und so weiter und so fort. Bin ich mir unsicher, wie gut das funktioniert.
Aber man muss es eben alleine machen die ganze Zeit. Wenn man es alleine spielt, dann hat man eben die ganze Zeit die Aufgabe, in Echtzeit 4 Figuren mit eigenen Talent-Trees mehr oder weniger da sicher durch eine Umgebung zu lotsen, in der Wachen nur darauf aus sind, dich zu entdecken und tot zu schießen. Das klingt stressig, und soweit ich mich erinnern konnte, ist es auch stressig. Es war ein stressiges Spiel, soweit ich mich erinnere.
Und das war der Punkt, wo ich unsicher war, ne? Wo ich so dachte, wir müssen jetzt auch bald schon wieder zum Schluss kommen, wo ich dachte so, ich weiß nicht, also vielleicht, ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel installiert, habe gesehen, ich habe damals irgendwie also eine große Anzahl Stunden gespielt und so, ist ja interessant, wieso liegt das eigentlich bei mir nochmal auf dem Pile of Shame, weil ich habe es ja anscheinend doch gespielt, und dachte so, ich habe sehr viel Zeit zugebracht, aber im Anfangsgebiet, weil es eben so anstrengend ist und weil du halt immer wieder dieselbe Mission. Und dann, das ist mir dann in exakt dieses Gefühl, bin ich wieder reingestolpert. Und habe dann gedacht, ob ich das jetzt irgendwie auf den Pile of Fame legen kann, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und dann habe ich aufgehört zu spielen. Oder andersrum, dann dachte ich habe aufgehört zu spielen, und mein Hirn so, aber was, wenn du doch den anderen Eingang nimmst, deinen Hacker in dieser Südecke platzierst und dann guckst, ob du die Wachen rauslockst. So, und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Spiel, das ich, und damit komme ich zu dem Schluss hier, für den Pile of Fame empfehlen würde, mit einer Warnung. Das ist nicht ein Spiel für, ich setze mich dahin und dann zocke ich das stundenlang. Was man eigentlich sozusagen von der Cyberpunk-Erzählung auch erwarten könnte. Ja, also Neuromancer, das Spiel, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber sozusagen in seiner Idealvorstellung ist so ein Ding, wo du in dieser Cyberpunk-Welt verschwindest. Das kann Satellite Rain nicht. Das ist wirklich ein ganz schönes Setting. Die Stadt ist wirklich toll, toll sozusagen, also im Sinne von die Kulisse ist hervorragend. Die mag ich wirklich sehr. Aber das ist halt so ein Ding, das spielt man mal für einen kurzen Abend und dann lässt man es liegen und kommt dann zurück. Und dafür ist es wirklich hervorragend. Also wenn ihr es in eurem Pile of Fame, in eurem Pile of Shame habt, holt es raus, spielt es. Es ist wirklich, mit so ein paar Quirks wirklich, wirklich gelungen.
Ich glaube sogar, man könnte sagen, es wäre vielleicht das Projekt wert, das mit drei Freunden wirklich als Rollenspielrunde ja. mit Computerspieluntermalung zu spielen. Ja. Also das wäre auch das, was mich eher gereizt hätte. Ich habe es auch nochmal angesehen. Für mich ist es so, alleine würde ich mich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist ein faszinierendes Spiel. Es ist wie einen Ameisenhaufen zuzusehen und da ein bisschen was zu verändern und dort ein bisschen was zu schrauben. Das ist eine faszinierende Beschäftigung. Aber für mich alleine zum Spielen wäre es, glaube ich, zu stressig geworden. Ich komme auch zum Schluss rein. Für Brigador, wenn wir schon dabei sind. Kommt rein. Noch ein kurzes ja. Add-on. Es gibt übrigens ein Spiel zu Neuromancer, wenn ich mich recht entsinne. Die allwissende Müllhalde meines Gehirns spuckt da irgendwie so ein Bild von einem Point-and-Click-Adventure à la LucasArts, Zack McCracken und so aus. Mal nachsehen.
Ob das vielleicht für eine nächste, spätere Folge.
Genau, für die Retro-Variante. Genau. Brigador. Ja, Pile of Fame oder Pile of Shame. Ich habe gerade jetzt die Welt von Satellite Rain mit einem komplexen Ameisenhaufen verglichen, wo man ein einzelnes Schräubchen dreht. Ich würde sagen, das haben die beiden Spiele gemeinsam. Nur dreht man in Brigador beim Ameisenhaufen nicht an den Schräubchen, sondern man geht hinein und knallt alles über den Haufen und freut sich, was alles durch die Gegend fliegt. Es ist wirklich witzig. Die Spiele sind auf den ersten Blick ähnlich. Wenn man genau ins Detail geht, sind sie sehr gegensätzlich. Das Erste, was mir bei Brigador, warum ich auch, ich nehme es jetzt vorweg, Brigador ist wirklich ein Spiel, das sich auszahlt. Es zahlt sich vielleicht nicht aus, das 100 Stunden zu spielen, außer man ist wirklich der Mega-Fan. Aber für hin und wieder, immer wieder mal zum Starten, ist es wirklich eigentlich ein Spiel, das den Pile of Fame auch verdient hat, weil es eben für kurze Zeit zumindest für die einzelnen Missionen, wenn man Lust hat, es enthebt einen des normalen Alltags. Ich sage es sehr poetisch.
Ich möchte, also wenn ich dir jetzt zugehört habe, ich möchte eigentlich widersprechen, ja, also von allem, was ich von dem Spiel gesehen habe, und aber vor allen Dingen auch von dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, nein, Brigadier gehört nicht auf den Pile of Fame. Nicht als Computerspiel. Weil von dem, was du gesagt hast, ist, wenn man das liegen hat, sollte man das mal rausziehen, um sich den Soundtrack anzuhören, um das Buch zu lesen, weil das sozusagen gute popkulturelle Erzeugnisse sind. Aber als Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das als Urteil jetzt gelten lassen kann, weil die Argumentation, die du bis zur Hälfte dieses Podcasts abgeliefert hast, wirkt dann nicht sehr überzeugend.
Ich wollte aus Gründen der Dramaturgie und als kleinen Schlenker am Schluss nämlich das, was für mich Brigador ausmacht, wirklich jetzt erst noch erwähnen in meinem Fazit als Begründung, warum es auf den Pile of Fame gehört. Ja. Denn es ist nämlich ein kleines Adrenalin-Monster. Das habe ich bislang nicht erwähnt. Ich habe viel von der Lore gesprochen und von allem möglichen Pipapo. In Wirklichkeit, wenn man drinnen steht, in dieser Streichholzschachtelwelt, mit einem fetten Mech, der Raketen und Laser und was weiß ich noch alles ausgerüstet hat und man ist ein bisschen getarnt und schleicht sich hinten an den Verband von Panzern an und lässt dann alles los, was man mit hat, ja, das ist wirklich ein schöner Videospielmoment, der wird wirklich durch die schöne Musik und durch die schöne Lore noch veredelt, aber er steht ganz im Zentrum dessen, was für mich Brigador zum Pile of Fame-Kandidaten macht, zum ganz sicheren. Ja, meine Zweifel waren ausgeräumt, nachdem ich wieder eine Stunde ganz hypnotisch versunken war, nämlich in dem Ganzen. Ja, ich muss sagen, es ist sicher nicht für jeden. Wenn man es schon auf dem Pile of Shame hat, soll man es auf jeden Fall mal starten, denn die Zeit ist nicht vergeudet
damit. Na gut, dann liebe Hörer, probiert beides aus. Lasst uns im Forum wissen, was ihr davon haltet, wie es euch damit ergangen ist. Und vor allen Dingen, wenn ihr das Satellite Rain zu viert mal ausprobiert habt, da würde mich wirklich ein Erfahrungsbericht interessieren. Lasst uns das auch wissen. Wir sind damit für heute raus, verschwinden wieder in den Schatten der Cyberstadt und wollen noch ankündigen, in der nächsten Folge werden wir uns in Monster verwandeln.
Noch mehr als sonst.
Noch mehr als sonst, genau. Ich bin Markus Richter.
Ich bin Rainer Siegel. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.